ja, bald umzuziehen. Zurzeit bewerbe ich mich für eine Pastorenstelle und das ist auch ganz spannend, denn jetzt am 31. Oktober, Reformationstag, da werden wir uns mit einem Ältestenkreis treffen. Die haben schon mal von uns ein bisschen was schriftlich gehört, wir haben von denen schon was schriftlich gehört und beide Seiten haben gesagt, doch, wir sind interessiert, einander kennenzulernen. Und das wird an diesem 31. Oktober stattfinden. Wer mag, kann auch da gerne mit dran denken. Tja, und weil wir also planen, umzuziehen aus dem Westerwald, wo wir eigentlich sehr gerne wohnen, weg, ist dort die Zeit gar nicht mehr so ewig lange. Nur noch ein paar Monate sind wir da. Aber wir wollen noch so einige Leute besuchen, haben wir uns gedacht. Davon sprechen wir schon mal hier und da. Ach, den wollen wir gerne noch mal besuchen, die könnten wir doch mal einladen. Und das sind so ein paar Sachen, die haben wir uns schon lange vorgenommen. Jetzt haben wir noch ein paar Monate und wir haben gesagt, also es hilft nichts, wir müssen uns jetzt einen Plan machen. Sonst schieben wir das vor uns her und am Ende haben wir einige dann gar nicht gesehen. Gesagt, getan, haben wir dann auch gemacht, einen Plan, haben die ersten Leute angefragt. Denn wir müssen ja wissen, wann die zu uns kommen und die müssen wissen, wann wir zu denen kommen. Und wir müssen ja einen Zeitpunkt festhalten, dass wir auch beide Zeit haben dafür. In der Predigt heute Morgen geht es auch darum, dass jemand kommt. Und zwar Jesus Christus. Es geht darum, dass Jesus eines Tages am Ende der Zeit wiederkommen wird. Und so wie das ist, wenn man sich mit Freunden trifft und vielleicht einen Termin abspricht, so stellt sich auch die Frage, wann wirst du denn wiederkommen, Jesus Christus? Wann wird das sein? Und Jesus sagt, keiner kennt die Zeit, keiner kennt die Stunde. Der Vater weiß es, sonst weiß es keiner. Es wird also überraschend sein. Jesus sagt, ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wird Jesus uns ausrauben? Nein. Der Vergleichspunkt ist ein anderer. Jesus wird so plötzlich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Hätte man mit dem Dieb gerechnet, hätte man sich ja auch vorbereitet, hätte Vorkehrungen getroffen, Licht angemacht, sich vielleicht in Gefechtsposition gestellt. Aber das weiß man eben nicht, wann der Dieb kommt. Völlig plötzlich, völlig unerwartet. Und genauso sagt Jesus, wird es bei mir auch sein, wenn ich komme am Ende der Zeit. Man wird damit nicht gerechnet haben. Das Errechnen von Jahren und Tagen führt uns also nicht wirklich weiter. Aber so wichtig ist das auch nicht, dass ich den Zeitpunkt genau weiß. Hauptsache ich weiß, dass Jesus kommt. Denn das darf ich ganz sicher wissen. Für mich persönlich nehme ich das so. Also entweder kommt Jesus, während ich noch lebe. Dann werde ich ihm begegnen. Oder Jesus kommt, nachdem ich gestorben bin. Und dann werde ich Jesus nach meinem Tod begegnen. Weder mein Tod noch das Kommen von Jesus kann ich wirklich berechnen. Kann ich mir in den Kalender eintragen, sodass ich sagen könnte, ach toll, ich weiß, Jesus kommt nächstes Jahr im Sommer, dann nehme ich all meinen Urlaub im Frühjahr, dann habe ich noch richtig was davon. Wir können es nicht berechnen. Aber so oder so steht es fest, ich werde ihm begegnen. Und deshalb kommt das im Grunde aufs Gleiche hinaus. Und um diese Begegnung mit dem wiederkommenden Herrn geht es in der folgenden Geschichte, die Jesus einmal erzählte. Er vergleicht darin sein Kommen mit dem Kommen eines Bräutigams. Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Dann, und hier ist jetzt von seinem Kommen die Rede, dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Wenn sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er beantwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und Jesus fügt in Vers 13 noch an, seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. So viel das Gleichnis und soweit der Predigttext des heutigen Morgens. Annette hat es schon gesagt, die Predigt heute steht unter dem Thema Bereit sein, denn Jesus kommt. Bereit sein, denn Jesus kommt. Ich lade euch an, dass wir einfach nochmal gemeinsam durch dieses Gleichnis wandern und dabei Stück für Stück auch entdecken, was das mit uns und unserem Leben heute zu tun hat. Was geschieht also? Wir haben 10 junge Frauen, die sind unterwegs, machen einen Spaziergang, naja, nicht so richtig. Sie gehen dem Bräutigam entgegen. Diese 10 jungen Frauen gehen dem Bräutigam entgegen. Ganz ähnlich auch bei uns, wie eingangs schon erwähnt. Auch unsere Bestimmung ist es, Jesus einmal zu begegnen. Auch wir gehen mit unserem Leben Jesus entgegen. Was von heute bis dahin noch alles kommen wird, wo wir sein werden, was wir alles erleben werden, keine Ahnung. Da kann eine Menge noch passieren. Aber dass ich ihm begegne, eines Tages vor ihm stehen werde, das ist sonnenklar. Und das gilt nicht nur für uns, das gilt für alle Menschen. Diese Frauen in der Geschichte, die sind nicht alleine, die haben nämlich noch was dabei, und zwar Lampen. Lampen meint hier jetzt nicht so eine kleine Taschenlampe am Schlüsselbund, dass man das Autoschloss noch finden kann, sondern das sind ordentliche Lampen hier, die sind größer. Die wurden auf einem Stock getragen, also eine Öllampe oben auf so einem Stock, im Grunde eine Fackel. Das macht's schön hell. Jasmin und ich, wir waren im Sommer campen. Das ist ein kleiner Campingtipp hier zwischendrin. Wir waren in Dreiskaden an der Mosel. Das war ganz toll. Da ist eine Insel mitten auf der Mosel und da ist der Campingplatz drauf. Da haben wir gecampt. Tolle Sache, tolle Kulisse. Und wir hatten Fackeln dabei, durften die da aufstellen. So 2 Ölgefäße auf Stäben und die haben es schön hell und gemütlich gemacht. Sowas hatten diese Frauen hier. Was machen denn jetzt 10 Frauen mit Fackeln auf einer Hochzeit? Also, bei uns heute stehen die Leute am Kuchenbuffet. Oder sie stehen vielleicht im Gottesdienst auf der Bühne und tragen ein Lied vor. Wie war das damals? Etwas anders. Die Braut wurde damals aus dem Haus ihrer Eltern in das Haus ihres frischgebackenen Ehemannes geführt. Der holte sie sozusagen nach Hause, in ihr neues Haus nämlich. Und bei diesem Weg vom Haus der Frau zu dem neuen Haus, wo sie wohnen wird, im Haus des Bräutigams, da sind Braut und Bräutigam natürlich nicht allein. Viele sind dabei. Am Anfang gibt es ein Segenswort des Vaters und dann gibt es Musik, es gibt Feststimmung. Jemand, der das zeitgenössische Material aus der damaligen Zeit ausgewertet hat, der beschreibt die Situation so. Bräutigam und Braut haben einen Kranz, vielleicht aus Blumen oder sowas auf dem Kopf. Die Bewohner des Ortes eilen in Scharen herbei, um dem Brautpaar ihre Aufmerksamkeit zu erweisen. Köstliche Nade verbreitet ihren Wohlgeruch inmitten des fröhlichen Zuges. Aus dem Hochzeitszug ertönen fröhliche Hochzeitslieder. Manchmal wurden Braut und Bräutigam sogar in einer Sänfte getragen. Man warf Nüsse und Ähnliches in die Menge. Tolle Stimmung. Und wir merken, die Idee mit dem Hochzeitsauto und dem Bonbonwerfen auf der Hochzeit, die ist so neu gar nicht. Und in diesem Rahmen, in diesem Festbrauch, da gab es eben die Sitte, die Braut während der Nacht in das Haus des frischgebackenen Ehemannes zu führen. weil es in der Nacht natürlich dunkel ist, trug man Stangen mit Ölschalen vor ihnen her. Etwa 10. Die brannten und erleuchteten den Weg. Und an diese Szene scheint hier gedacht zu sein. Die 10 jungen Frauen mit ihren Fackeln warten, dass endlich der Bräutigam kommt und dass dieser Hochzeitszug beginnen kann. Nun heißt es von diesen Frauen, dass 5 von ihnen klug waren und 5 von ihnen töricht. Klug und töricht. Das ist eine bekannte Gegenüberstellung aus der Weisheitsliteratur des Alten Testaments. Zur Weisheitsliteratur gehören zum Beispiel das Buch der Sprüche, das Buch Prediger, auch bestimmte Psalmen. Und in dieser Weisheitsliteratur, da hat klug und töricht gar nichts mit dem IQ zu tun. Das verbinden wir ja schnell damit. Jemand ist klug, also schreibt er gute Noten oder sowas. Das hat hier aber nichts damit zu tun. Klug und töricht, das steht hier in diesem Rahmen für eine vorhandene oder eine fehlende Beziehung zu Gott. Eine kleine Kostprobe aus dem Alten Testament, Sprüche 1, Vers 7, da heißt es, die Furcht des Herrn, also Ehrfurcht vor Gott, das ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Anders ausgedrückt, in einem Leben mit Gott, in einem Leben in der Ehrfurcht vor Gott, darin besteht wahre Klugheit. Das ist wirkliche Lebensweisheit. Und das ist gut zu wissen, auch für uns heute in der Leistungsgesellschaft, in der wir Klugheit und Wert oft an Schulzeugnissen oder an Unternehmensbilanzen oder vielleicht auch am gepflegten Vorgarten abmessen. Klug und töricht, das hat nach der Weisheitsliteratur des Alten Testaments und ich glaube auch nach diesem Gleichnis, das Jesus hier erzählt, mit dem IQ und mit unserer Leistung in diesem Sinne nichts zu tun, sondern es bezieht sich auf eine Lebensweisheit, die sich in einer Beziehung zu Gott zeigt. Wie geht's weiter? Die Frauen machen sich also auf den Weg und der Bräutigam braucht irgendwie noch ein bisschen Zeit. Vielleicht dauert die Verhandlung für den Brautpreis noch länger. Wer weiß. Es dauert zumindest so lange, dass alle gemeinsam einnicken und einschlafen. Vielleicht ist das bei uns heute auch so. Viele Menschen, viele Christen warten darauf, dass der Bräutigam kommt, dass Jesus kommt. Und manche schlafen darüber ein. Ich meine es in dem Sinne, dass sie dann vielleicht auch sterben. Sie warten auf den Bräutigam, aber in ihrem Leben ist Jesus noch nicht gekommen. Doch, das sagt die Bibel klar, und das ist auch hier im Gleichnis klar, irgendwann kommt er dann, der Bräutigam, unerwartet plötzlich. Und von irgendwo kommen Stimmen, hey Leute, aufgewacht, der Bräutigam kommt. Geht hinaus, ihm zu begegnen. Stimmt, das hatten wir am Anfang ja gesagt, das ist unsere Bestimmung, da läuft unser Leben drauf zu. Geht hinaus, ihm zu begegnen. Alle stehen auf und bereiten ihre Lampen vor, sie versuchen es zumindest, sie wieder zum Laufen zu bringen. Doch hier tritt der Unterschied vom Anfang der Geschichte offen zutage. Die einen 5 hatten Vorrat, ihre Lampen brennen, die anderen nicht. Lasst uns doch teilen, schlagen sie vor. Nie und nimmer, sagen die anderen. Auf gar keinen Fall. Das klingt nach einer harten Abfuhr. Doch sie begründen, es reicht sonst für uns alle nicht. Dann stehen wir alle im Dunkeln und die Braut kommt nie und nimmer dort an. Nein, geht nicht. Vielleicht kauft ihr selber was für euch. Jetzt zu teilen, das funktioniert nicht. Nun, sie gehen weg, um was einzukaufen. Das Timing ist aber schlecht. Denn in diesem Moment erscheint der Bräutigam und es geht so richtig los. Es kommt zur Trennung. Diese Trennung war von vornherein angelegt. Ganz am Anfang steht es, die einen waren klug und waren bereit, hatten Öl dabei, hatten eine Beziehung zu Gott. Die anderen hatten das nicht. Von vornherein angelegt. Aber sie sind miteinander eingeschlafen. Doch jetzt, wo sie wieder aufwachen, wo der Bräutigam da ist, wo Jesus da ist, da tritt dieser Unterschied offen zutage. diese Scheidung am Ende. In Vers 10 heißt es, als sie weggingen, um zu kaufen, da sind die anderen hineingegangen, um die Hochzeit zu feiern. Die einen gehen weg, die anderen gehen rein. Mag sein, dass wir nebeneinander im selben Haus wohnen, dass wir uns aus demselben Kühlschrank ernähren, dass wir am selben Arbeitsplatz arbeiten und schwitzen. Matthäus 24, da spricht Jesus auch schon davon, dass er wiederkommen wird. Und spricht auch davon, das wird total plötzlich sein. Und er sagt dort, dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die mit derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Die Scheidung, diese Trennung am Ende, ist heute angelegt und wird am Ende sichtbar. Wie geht's weiter in der Geschichte? Es heißt, die Türe wurde verschlossen. Verpassen Sie was? Und ob? Aus den zeitgenössischen Dokumenten zu den Gewohnheiten einer Hochzeitsfeier heißt es, also der das zusammengefasst hat, fasst es so zusammen, von der Straße pflanzte sich der Jubel fort ins Haus. Hier erreichte er an der Hochzeitstafel seinen Höhepunkt. Sie verpassen den Höhepunkt. Das ist bitter. Doch es ist eben noch nicht alles. Sie verpassen auch den kompletten Rest. Denn die Türe wurde zugemacht. Sie kommen und sagen, Herr, öffne uns doch. Und er sagt, Amen. Ich sage euch, ich kenne euch nicht. Das ist ganz schön hart. Und hiermit hört die Geschichte auf. Amen. Ich sage euch, ich kenne euch nicht. Dieses Wir kommen später ist hier zu spät. Mit Ich kenne euch nicht, da beendete damals ein Rabbi, also ein jüdischer Lehrer, die Gemeinschaft mit seinen Schülern. Das war sozusagen stehender Ausdruck. Ich kenne euch nicht heißt, wir haben also künftig keine Gemeinschaft mehr miteinander. Jesus macht mit der Geschichte deutlich, es gibt ein zu spät. Sich erst dann Gedanken um den Bräutigam zu machen und um das Öl, wenn der Bräutigam da ist, das ist zu spät. Sich erst dann Gedanken um Jesus zu machen, wenn er wirklich da ist, ist nicht rechtzeitig. Das Öl zu teilen ist nicht möglich. Und das möchte ich einfach mal so übertragen. Sich auf den Glauben und auf das Bereitsein eines anderen zu verlassen, wenn Jesus kommt, das ist nicht möglich. Jesus fragt nicht nach deiner Familie, ob deine Familie Glauben hat und du deshalb vielleicht mitkommst. Jesus fragt nicht nach deinem Ehepartner, ob der bereit war. Jesus fragt nach dir. Wie stehst du zu mir? Bist du bereit für mein Kommen? Kurze Zusammenfassung der Geschichte. Wir haben also diese fünf jungen Frauen, die dem Bräutigam entgegengehen, so wie auch wir der Wiederkunft Jesu entgegengehen. Aber diese fünf waren nicht bereit, heißt es hier. Und Jesus sagt ganz am Ende in Vers 13, da ist die Geschichte zu Ende, da wendet er sich direkt an seine Zuhörer, und das sind ja auch wir heute Morgen, da wendet er sich direkt an uns. Also, sagt er, sozusagen die Moral von der Geschichte, das nimm mit. Also, seid wachsam, seid bereit, dass ich wiederkomme. Ihr wisst die Zeit und die Stunde nicht, deshalb seid einfach grundsätzlich bereit dafür. Was bedeutet das, bereit zu sein für Jesus, für Jesu Wiederkunft? Was bedeutet es, wachsam zu sein Ich kann mich erinnern, vielleicht habe ich es hier schon mal erzählt. Schon eine Weile her, ich habe damals noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern und ich sagte zu meiner Mutter, also, dass man wirklich gerettet ist, dass man am Ende dabei ist, das weiß man dann wohl erst, wenn es soweit ist und man wirklich dabei ist. Und meine Mutter sagte zu mir ziemlich klar und ziemlich bestimmt, nein, das weißt du nicht erst dann. Das kannst du schon heute wissen. Wie können wir das heute wissen? Die Frage, ob ich bereit bin, dass Jesus wiederkommt, ist in erster Linie eine Beziehungsfrage, keine Leistungsfrage. Es ist nicht die Frage, wie viel habe ich denn gemacht? Wie gut war ich denn gewesen, dass Jesus sagt, schade, du hast nur eine 2 minus. Bei einer 2 wärst du dabei gewesen. Das sagt Jesus nicht. Die Frage, ob ich bereit und wachsam bin, ist nicht eine Leistungsfrage. Denn Jesus hat das getan, was nötig ist, dass ich bereit sein kann, dass ich dabei bin. Jesus hat die Tür aufgemacht, das muss ich nicht durch meine guten Leistungen bringen. Es ist eine Beziehungsfrage, nämlich die Frage, bist du mit ihm verbunden? Lebst du ein Leben vor und mit Gott? Das heißt es nämlich, in der Furcht des Herrn zu leben, wie eben gesagt, in der Ehrfurcht vor Gott zu leben, ein Leben in Verbindung mit Gott, ein Leben vor und mit ihm, in allen Lebensbereichen. Jesus fragt Petrus, als er ihn verleugnet hatte, nicht, was hast du alles gemacht? Sondern er fragt, hast du mich lieb? Der 50. Geburtstag meines Vaters stand einmal vor der Tür. Das ist schon ein bisschen her, 10 Jahre. Und auch damals wohnte ich noch zu Hause. Und in der Nacht kurz vor seinem Geburtstag klingelte es um 11:45 an der Haustür. Ich hatte damals noch irgendwas am Computer gemacht, die anderen lagen alle schon im Bett. Ich bin also zur Tür gegangen, schon ein bisschen müde. Ich guckte durch, wir hatten so einen Gucker da, ich guckte da mal durch, ich sah eben so eine gelbe Montur, die da jemand anhatte. Ich fragte, wer ist denn da? Es rief von draußen Postexpress. Dachte, komisch, ich mach einfach mal auf. Gut, sind keine Kinder, ach doch, dahin sind Kinder. Also, wenn nachts 12 jemand klingelt und Postexpress ruft, seid ein bisschen kritisch, vielleicht stimmt das nicht. Ich habe nicht viel nachgedacht, ich habe einfach aufgemacht. Wer stand vor der Tür? 2 Freunde unserer Familie aus Bayern standen vor unserer Tür in Nordhessen. Also damals hatte wirklich keiner gerechnet, es war mitten in der Nacht. Meine Eltern geholt aus dem Bett, hallo, es ist Besuch da. Und sie kamen. Auch wenn keiner damit gerechnet hatte, war das kein Problem. Denn die Beziehung war da. Wir hatten eine nette Runde. Wir saßen ein bisschen im Wohnzimmer noch zusammen. Es war total nett. Es war total überraschend. Aber es war kein Problem. Wir haben gesagt, kommt rein. Mögt ihr was trinken? Setzt euch doch mal. Und ich glaube, das ist es, was heißt, bereit zu sein. Bereit sein heißt, in einer geklärten Beziehung mit Jesus leben. Und wenn Jesus mich dann in meinem Schlafanzug erwischt, wenn er wiederkommt, das ist nicht schlimm, weil die Beziehung da ist. Dann ist kein Problem, dann kann ich sagen, Jesus, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass du jetzt gerade kommst, wie ein Dieb in der Nacht oder wie Geburtstagsgäste in der Nacht. Es ist total überraschend, aber es ist kein Problem, weil eine Beziehung da ist. Dann kann Jesus gerne kommen. Und für mich ist das ein Bild, was es heißt, bereit zu sein. Dass die Beziehung mit Jesus da ist, dass ich vor und mit Gott lebe. Bereit sein, das ist eine Beziehungsfrage. Bereit sein, dazu können wir noch einen weiteren Punkt sagen. Bereit sein, das heißt für meinen Alltag dann auch Folgendes. Aufgrund meiner Beziehung zu Jesus gehe ich dahin, wo er mich hinstellt. Für Jasmin und mich ist das erst einmal noch nicht Südostasien. Aber darauf kommt es nicht im ersten Sinne an, daran hängt es nicht. Mit dem, was Gott uns gegeben hat, können wir dorthin gehen, wo Gott uns hinstellt, um das Werk zu tun, das Gott für uns vorbereitet hat. Und das gilt für uns alle als Christen. Mit dem, was Gott uns gegeben hat, und da, wo Gott uns hingestellt hat, können wir das tun, was Gott vorbereitet hat. Das heißt es auch, bereit zu sein. Wir hatten einen Lehrer bei uns am Theologischen Seminar Rheinland, der sagte, wenn Jesus heute wiederkommen würde oder wenn er morgen wiederkommen würde, ich würde heute hier sein und Altes Testament Bibelkunde unterrichten. Das ist mein Platz, da hat Gott mich hingestellt und das werde ich tun. Bereit sein heißt, Gott findet mich an dem Ort, wo er mich hingestellt hat, treu und in Verbindung mit ihm. Wer die Gleichnisse und die Geschichten, die Jesus außenrum um unsere Geschichte erzählt, liest, der wird das wiederfinden. In Matthäus 24 und 25 geht es darum. Darum, dass Jesus kommt und darum, dass wir ja bereit sein können, indem wir das tun, auch wo er uns hingestellt hat. Dass er dann kommt, wie in dem einen Gleichnis von dem treuen Verwalter, und dass er sagt, gut gemacht, treuer Knecht. Der hat den Leuten was anvertraut, war lange weg, kommt wieder und sagt, gut gemacht, treuer Knecht. Was kommt dann? Das möchte ich noch kurz hinten anfügen. Nur kurz, aber es ist trotzdem sehr wichtig. Es kommt der Festhöhepunkt. Wenn Jesus wiederkommt, kommt der Festhöhepunkt. Haben wir es noch im Ohr von eben? Da hat dieser Ausleger von damals gesagt, von der Straße, von diesem Festzug, der auf der Straße ist, pflanzt sich der Jubel fort ins Haus. Und hier erreicht er an der Hochzeitstafel seinen Höhepunkt. Ich finde das toll formuliert. Und mich hat das an Lobpreis erinnert. Wenn wir heute hier Lobpreis machen, wir sind noch unterwegs. Hebräer sagt, da vorne steht, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind noch auf dem Weg, wir sind noch auf der Straße. Aber wir sind schon drin in diesem Festzug. Wir sind drin in einem Triumphzug. Weil wir wissen, Jesus hat gesiegt. Jesus hat gewonnen, dort am Kreuz. Hat der Hölle, Tod und Teufel besiegt. Und mit Jesus werde ich leben. Ja, ich bin noch nicht da. Ich bin noch auf dem Weg. Ich bin noch auf der Straße. Aber auch auf der Straße kann ich schon diese Pilgerlieder singen. Kann ich diese Freudenlieder singen. Und das ist Lobpreis. Auf der Straße, auf dem Weg zu dem tollen Fest zum Höhepunkt schon jubeln, schon diese Hochzeit besingen, schon dieses neue Leben besingen, das Gott uns gibt. Und eines Tages werden wir da sein, beim großen Hochzeitsmahl. Da wird der Jubel und der Lobpreis keine Grenzen mehr haben. Und was uns dort erwartet, das hat uns der Text aus Offenbarung 21 schon vor Augen gemalt, den Annette eingangs gelesen hat. Ich habe den hier auch, nur noch mal einen kurzen Auszug. Da heißt es, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, das ist vergangen. Und er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagt, schreibt es auf. Denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und Paulus sagt in Römer 8, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit, ja, es gibt Leiden, die hat Paulus stark erlebt. Aber er sagt, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit gar nicht ins Gewicht fallen gegenüber der künftigen Herrlichkeit, die uns erwartet. Darum, Hebräer 10, werft eure Zuversicht nicht weg. Werft euer Vertrauen nicht weg. Denn es hat eine so große Belohnung. Es tut gut, sich den Himmel, das, was uns erwartet, vor Augen zu malen. Die Gemeinde in Mali, in Westafrika, wo ich mein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe, die hat viele Lieder über den Himmel gesungen. Und es ist gut, das Kommende vor Augen zu haben, denn es korrigiert. Kleines wird klein. Dass ich eine Schramme im Auto habe, naja, schade, aber das Auto ist in 10, 15 Jahren sowieso auf dem Schrott. Großes wird groß dadurch. Der Besuch beim alten Mann, der Jesus noch nicht kennt. Das tröstende, das mutmachende Wort auf dem Weg. Den Himmel in den Blick zu nehmen, das orientiert. Ich kann meinen Lebensfokus neu setzen. Das Lebenszentrum neu setzen. Den Himmel in den Blick zu nehmen, das tröstet. Denn ich weiß, dass die Leiden dieser Zeit nicht das letzte Wort haben. Und es motiviert. Alle sollen mitfeiern. Alle sollen es hören. Ich habe in meinem ersten Jahr, als ich Theologie studieren angefangen habe, ein neues Leben, das ist 7 Jahre her, da habe ich einen alten Mann getroffen. Ich kannte ihn schon von früher und wir haben uns zufällig dort getroffen. Und er sagte, ich bete für dich und für deinen Freund den Tim. Und neulich hat er wieder angerufen. Hier und da sporadisch meldet er sich und fragt, hier, wie geht's dir denn? Ich bete seitdem jeden Tag für dich. Und er sagt, mir geht's eigentlich total schlecht. Meiner Frau auch. Wir sind alt und die Leiden im Alter, die sind nicht angenehm. Das hätte ich früher nicht gedacht, als ich klein war. Aber es tut hier weh und da weh. Es geht uns nicht gut. Aber wir können nicht viel machen. Aber wir können noch beten. Und das mache ich bis zum letzten Tag, so hat er sozusagen gesagt. Ja, den Himmel in den Blick zu nehmen, das motiviert. Menschen sollen mitfeiern. Menschen sollen hinzukommen. Und dieser Mann, der sagt, bis zum letzten Tag werde ich dafür beten. Für das Reich Gottes. Der erste große Punkt war, bereit sein, denn Jesus kommt. Jesus malt es uns vor Augen, dass das so elementar wichtig ist. Das ist die entscheidende Entscheidung, die wir treffen können in unserem Leben. Dass wir sagen können, jawohl, ich will in der Beziehung mit dir leben. Mit und vor Gott will ich leben. Durch Jesus, der am Kreuz für mich gestorben ist, möchte ich ewig leben, möchte mich reinwaschen lassen durch sein Opfer. Und dann bin ich bereit, wenn er noch so plötzlich kommt, wie ein Dieb in der Nacht oder wie Freunde in der Nacht. Es ist dann nicht schlimm. Ich kann sagen, kein Problem. Toll, dass du da bist, Jesus. Ich freue mich auf das, was uns erwartet. Wenn die Beziehung steht, dann sind wir bereit. Und dann können wir das tun, wo Gott uns hinstellt, bis zu dem Tag, wo er kommt. Und dann können wir begeistert sein, denn Jesus feiert. Amen.